Es ist Freitag, 13 Uhr und wir sind in der KW16.
Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zur Brand Trust Talks Weekly. Wir sind in der KW16 und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Und natürlich habe ich ein paar schöne Themen vorbereitet und heute spoilere ich die mal direkt und zwar in drei Sätzen. Ihr könnt euch nämlich auf Folgendes freuen. Erstens, der ADAC zeigt, wie effektive Markenführung funktioniert. Aldi beweist, warum die Zeit der Claims noch nicht vorbei ist. Und True Fruits liefert ein Best Practice für die Markendehnungen. In dem Sinne würde ich sagen, genug geboten. Ich sage mal, wir starten. Los geht's. Und wir starten hiermit.
Die Zahlen der Woche.
Weil da hatte ich ja letzte Woche erst eine Studie, da bin ich auf LinkedIn drauf gestoßen und in der Studie ging es ja so darum, naja, wie wichtig offensichtlich Prospekte sind, auch gerade im Einzelhandel nach wie vor, bei Baumärkten und bei den Supermärkten und so weiter und dass irgendwie ohne die ganzen Prospekte die Leute vielleicht den Weg nicht mehr hinfinden etc. So ungefähr, das war so die Essenz dieser Studie. Und ich habe auch damals schon in einem Nebensatz sowas in die Richtung gesagt wie, naja, man muss so Studien schon immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen, gar nicht, was die Studienautoren oder sonst was angeht oder auch die Art und Weise, wie das vielleicht gemacht wurde, sondern einfach, dass man immer sich auch bewusst sein muss, wenn du Leute eben fragst, dann geben sie dir logischerweise die Antworten, die sie gerade einfach im Kopf haben. Und das kann halt dann auch manchmal dazu führen, dass da vielleicht einfach Ergebnisse rauskommen. Und dann gibt es ja natürlich den bekannten Attitude-Behavior-Gap, wo du vielleicht in der Befragung etwas sagst, aber eigentlich ja schon etwas anders handelst. Und das kann natürlich bei solchen Befragungen genau rauskommen, dass du, wenn du dich mal bewusst mit einer Frage auseinandersetzen musst, einfach anders antwortest oder vielleicht auch so ein bisschen diesen Bias auch spürst in der Frage, dass du deswegen so und so antwortest. Und das kann dann zu interessanten Zahlen führen. Und diese Zahlen wurden jetzt direkt auch so ein bisschen, naja, ich sag mal, in eine andere Richtung gedreht bei einer Untersuchung, wo es um das Thema Apps ging. Und zwar wurde in dieser Untersuchung auch nochmal untersucht, wie viele Menschen, die war übrigens von Simon Kucher, also auch durchaus eine ja, Institution, was so das Thema Beratung und auch Befragungen angeht. Und Simon Kucher hat in dieser Untersuchung eben herausgefunden, dass es eine Vielzahl an Menschen gibt, nämlich 73%, die mindestens eine LEH-App haben. Das heißt, also eine App haben, die von irgendeinem Supermarkt oder einem Einzelhändler eben ist und die auf ihrem Smartphone haben. Das Interessante, das war das zweite Ergebnis, war aber gleichzeitig, dass es nur eine sehr, sehr funktionale Beziehung zu dieser App ist. Das ist aus meiner Sicht aber auch gar nicht so zu kritisieren, sondern völlig normal. Das zeigt eigentlich einmal mehr, offensichtlich haben die Leute, und es sind ja 73%, das heißt theoretisch so circa 46 Millionen Leute in Deutschland, die diese App eben haben, also die auch schon kauffähig sind und so weiter. Und die haben eben solch eine App und nutzen sie eben genau dafür, um offensichtlich Informationen zu bekommen. Die dritte große Erkenntnis war, dass gerade die Gen Z, das heißt also die sozusagen mobil oder digital affine Zielgruppe oder Generation, dass die gar nicht so stark mit dem Thema Apps interagiert, sondern gerade die Gen X, also die Boomer sind auch so als zweite Platzierte da, was die Nutzung angeht, aber die Gen X ist anscheinend die Generation, die am stärksten mit diesen Apps agiert und auch interagiert und so weiter. Das heißt also gerade die, die vielleicht nicht zwangsläufig zumindest so hart digital affin sind, wie zum Beispiel die Gen Z, von der man es eigentlich erwartet hätte, sind diejenigen, die stark mit den Apps interagieren. Das zeigt ja offensichtlich, ja, dass schon so eine App eben in der Customer Journey, in der User Experience einfach durchaus eine gewisse, ja, ich sag mal, Präsenz und auch eine Berechtigung hat, weswegen vielleicht einige Märkte auch umschiften. Am Ende werden wir nie so richtig wissen, was ist jetzt das Entscheidende für den Markt, also wonach müssen wir uns jetzt richten, müssen wir Prospekte weiterhin drucken oder eben Apps machen. Am Ende kann ich nur die Empfehlung aussprechen, macht euch genau Gedanken über eure spezifische Customer Journey von euren spezifischen Kunden, von euren Persona und so weiter und überlegt, was in eurem spezifischen Fall die App oder das Prospekt oder welche Dienstleistung auch immer eben wirklich für eine Aufgabe hat, welchen Use Case die sozusagen erfüllen soll, weil das wird am Ende das Entscheidende sein und nicht irgendwas zu kopieren und zu sagen, ich mache jetzt auch eine App und so weiter oder alles hier reinzustopfen, das ist auch so ein Klassiker, sondern wirklich so diesen Use Case ganz, ganz spitz zu machen für eure spezifische Persona, dann ist am Ende auch egal, was in irgendwelchen Befragungen rauskommt.
Die gute Nachricht der Woche.
Passt doch irgendwie zu Ostern, ne? Gute Nachrichten würde ich sagen, weil wir sind erstmal bei Aldi. Und Aldi, habe ich ja schon vorhin angekündigt, zeigt, wie wichtig es ist, einen Claim weiterhin zu haben und ja, bricht sozusagen eine Lanze für das Thema Claim, weil witzigerweise wird es ja gerade hin und her diskutiert, braucht man denn als Marke noch einen Claim oder nicht, kann man darauf verzichten und so weiter, was ist denn gerade der Trend, dann entstehen ganz viele solche, ja ich sag mal Mythen und ganz lustige Entscheidungen aus Markenführungssicht, auch muss ich dazu sagen, wo man dann sagt, brauchen keinen Claim, wir brauchen Flexibilität und Schnelligkeit und deswegen machen wir Hashtags oder gar keinen Claim mehr, weil wir wollen uns ja nicht festsetzen und Aldi macht eben seit einigen Jahren genau das, was ich auch empfehlen würde, nämlich sie setzen sich fest, sie geben ein Commitment ab und sie sagen ganz, ganz klar in einem kurzen Satz oder besser gesagt nicht mal in einem Satz, eigentlich nur in drei Wörtern, wofür sie stehen, nämlich für Gutes für alle. Das ist der Claim, den sie seit einigen Jahren wirklich zelebrieren, entwickelt haben, wo ich auch schon seit Jahren immer mal wieder darauf hinweise und deutlich mache, wie schön der hergeleitet ist, weil er einfach so wunderbar zu Aldi passt und wunderbar, ja, diese Demokratisierungsfunktion von Aldi nämlich deutlich macht, ja, sie sind die Marke, die die Aufgabe wahrnimmt, nämlich gute Produkte, sie haben ein riesen Biosortiment als Beispiel, gute Produkte aus ihrer Sicht, aber sicherlich auch für die Konsumentinnen und Konsumenten eben zur Verfügung zu stellen, was natürlich bei knappen Geldbeuteln, bei herausfordernden Zeiten und so weiter eine wunderbare Positionierung ist, die auch hervorragend zu diesem sehr, sehr alten Unternehmen passt und zu einem, ja, unserer guten Supermärkte, die wir sozusagen erfunden haben. Und dementsprechend, wie gesagt, Gutes für alle erstmal ein super passender Claim. Jetzt aber das Entscheidende, was sie jetzt gemacht haben, und zwar emotionalisieren sie diesen Claim weiter. Und das war eine Riesengeschichte, wo ich mich schon auch überrascht oder wo ich auch überrascht war, warum jetzt die Zeitungen da alle so groß drüber schreiben. Aber anscheinend haben wir es gar nicht mehr, sind wir es gar nicht mehr gewohnt, dass Claims heutzutage emotionalisiert werden. Aber genau das macht Aldi jetzt nämlich. Das heißt, sie haben ihn die letzten Jahre, wenn man so will, etwas funktioneller aufgeladen. Sie haben ihn erstmal überhaupt erklärt und natürlich gespielt, Konsistenz reingebracht. Das heißt also, ihn einfach wirklich etabliert, dass man ihn sieht und so weiter. Aber jetzt machen sie so, wenn man so will, zünden sie die nächste Stufe, indem sie jetzt einen emotionalen Spot machen, der unterschiedliche Aldi-Käuferinnen und Käufer, wenn man so will, auch so Personen aus unterschiedlichsten Generationen zeigt und dann zeigt, dass Gutes für alle genau für diese Persona gut ist. Ein Spot, den ich zum Beispiel jetzt spezifisch angeschaut habe, war der Spot Gutes für Ruth. Und Ruth ist natürlich eine etwas betagtere Person, die auch auf jeden Fall genau auf diese Positionierung von Aldi steht und eben einfach sagt, ja, das ist genau der Grund, warum ich zu Aldi gehe. Und man sieht Ruth, wie sie durch die Stadt mit einem Einkaufswagen fährt und am Ende bei sich zu Hause landet. Und dann macht Aldi dadurch eben diese Klammer deutlich, beziehungsweise ihre Aufgabe deutlicher, dass sie sowohl für Max als auch für Ruth und für eine Familie, glaube ich, das war die dritte Persona, eben einfach ihre Aufgabe wahrnimmt, Ruth, Max und der Familie wirklich Gutes zu liefern. Und das Ganze ist untermalt von einem schönen, von einer schönen Musik, die das auch nochmal so ein bisschen spielt. Und da merkt man ja, das Ganze wird auf jeden Fall emotionaler. Das Entscheidende ist aber, diese Emotionalität ist nicht so brutal auf die Tränendrüse drückend, irgendwie, dass man dann irgendwie denkt, das ist jetzt so ein riesen Haltungsspot oder so in die Richtung. Oder wo man einfach denkt, das passt nicht zu Aldi, sondern es trifft so die Tonalität und diesen Charakter und einfach die Identität der Marke so wunderbar, weil er doch irgendwie einfach gemacht ist und dann so nahbar auch auf irgendeine Art und Weise gemacht ist, dass man wirklich sagt, ja, das kommt von Aldi. Das Einzige, was ich in der Machart kritisiere, zwischendurch kommen mal so ein paar Bilder, wo ich so denke, in welcher Stadt in Deutschland oder in Europa sollen wir eigentlich da unterwegs sein? Da ist es mir dann doch ein Tick zu künstlerisch oder ein Tick zu, ich weiß nicht, es sieht fast amerikanisch aus, wo ich gedacht habe, das ist auf jeden Fall keine europäische Stadt. Mag mich täuschen, vielleicht ist es eine reale deutsche Stadt, die ich aber nicht kenne oder diesen Teil nicht kenne, aber da ist es mir ja ein Tick zu weit weg von Aldi, aber das ist auch so der einzige ganz, ganz kleine Makel, den ich dort sehe. Und was ich dann noch schön fand, war, dass es ein Interview bei Werben und Verkaufen gab mit Christian Göbel, der ist ja der stellvertretende Geschäftsführer für Marketing und Strategie und Kommunikation, glaube ich, bei Aldi, und der nochmal ja so ein paar Fragen parieren musste, wie zum Beispiel, ist das jetzt eine riesige Haltungskommunikation, und er dann so schön gesagt hat, nein, es ist eben nicht Haltung im Sinne von das, was man jetzt gerade so hört, dass man sich so ein Purpose oder irgendeine Haltung künstlich gibt, sondern es ist eben etwas, was wirklich seit Jahren, Jahrzehnten in der DNA von Aldi drinsteckt. Und das drücken sie eben im Gutes für alle so wunderbar aus. Und der zweite Punkt war dann auch, dass er auch gefragt wurde, ja, erwarten wir denn oder sehen wir denn jetzt nächstes Jahr wieder einen neuen Claim? Und da hat er auch mal so schön gesagt, nee, es ist eben kein kurzfristiger Claim, sondern es ist wirklich aus der DNA abgeleitet und er gibt uns eben Orientierung als Marke, wo wir hinwollen und welche Aufgabe wir einnehmen wollen und wofür wir eben stehen wollen. Und das ist so schönes Commitment und wie gesagt, so eine absolute Lanze dafür, dass es eben Claims heutzutage in der Markenführung noch geben sollte. Und das war für mich persönlich eine gute Nachricht der Woche, aber ich habe ja noch eine zweite. Und die zweite gute Nachricht bricht eine Lanze für effektive, ganz, ganz simple und klare Markenführung. Und zwar geht es um niemand Geringeres als den ADAC. Und das ist natürlich auch eine große, traditionelle, sehr stark behaftete Marke, die wir wahrscheinlich sehr, sehr stark kennen in Europa, gerade auch natürlich auch in Deutschland. Und ja, die auch an ihrer Marke weiter geschraubt hat. Und zwar schon vor einigen Wochen mit einem Markendesign-Relaunch. Und jetzt kürzlich oder diese Woche auch mit der neuen Kampagne rausgekommen ist. Natürlich, weil jetzt die große Urlaubsfläche Urlaubssaison mit den Osterferien natürlich startet. Und genau zu diesem Rhythmus, zu diesem saisonalen Peak möchte der ADAC natürlich rausgehen und neue Mitglieder gewinnen. Und das machen sie erstens, wie gesagt, als Vorstufe sozusagen mit dem Design Relaunch. Und da möchte ich erstmal drauf abzielen, weil das war auch schon eine gute Nachricht für mich, die ich auch hier sozusagen einmal präsentieren möchte. Und zwar war ja für mich dann die große Frage, wenn ich lese Marken Design Relaunch ADAC, dann kriege ich erstmal Gänsehaut, wenn ich das in der Headline sehe, weil ich dann so Angst habe, irgendwie neues Logo und neue Farben und da wird dann irgendein Zeugs erzählt und irgendwie, ja, da wird dann total in die Vollen gegangen und man erkennt diese Marke vielleicht nicht wieder. Kann passieren, ist aber beim ADAC nicht passiert. Die haben eine wunderbare, selbstähnliche Optimierung ihrer Marke vorgenommen. Das heißt, an die digitalen Mittel, an die digitalen Medien und so weiter optimiert. Sie haben ein klares Briefing rausgegeben an Metadesign, war, glaube ich, die Agentur, wo es darum ging, dass die Marke natürlich emotionaler werden soll. Sie soll aber vor allen Dingen flexibler und besser anwendbar werden. Ein ganz, ganz klares Briefing, was Metadesign glücklicherweise auch sehr gut umgesetzt hat. Das heißt, sie haben dann auch nicht angefangen, irgendwelche Traumschlösser zu malen oder irgendwie irgendeinen Käse zu erzählen, was halt Agenturen gerne machen, sondern sie haben so wunderbar einfach das Briefing umgesetzt. Sie haben die Marke definitiv flexibilisiert. Sie haben so ein paar Anwendungsfälle nochmal neu gemacht, dass das ADAC-Signum, also die Wortmarke zum Beispiel, auch mal alleine stehen kann, auch ohne gelben Hintergrund, was auch durchaus zu den heutigen Medien passt. Sie haben das Gelb, auch vor allem das Quadrat, ein bisschen lockerer, beziehungsweise haben daraus eine Formvariabilität gemacht, was auch eine schöne Lösung war. Und ganz, ganz viele kleine Sachen auch an Bildstil haben sie ein bisschen gearbeitet, aber das war es dann auch. Also flexibilisiert, vereinfacht, die Anwendung definitiv optimiert und das war es eigentlich schon. Und das ist ein ganz schöner, selbstähnlicher, revitalisierender Schritt bei so einem Marken-Redesign. Das heißt, also erste Haken schon gemacht, das war schon allein für mich eine gute Nachricht der Woche. Aber dann ging es natürlich darum, wie starten Sie letztendlich in diese Oster- oder so grundsätzlich in diese Ferienzeit, mit welcher Kampagne starten Sie da rein? Und da hat der ADAC auch etwas ganz, ganz Einfaches gemacht, weil auch da kannst du ja sagen, wenn ich jetzt neue Mitglieder gewinne, gehe ich an eine Agentur und sage, mach mir jetzt hier ein Kreativkonzept und komm mit irgendeiner geilen Kampagne zurück. Dann kommen die mit irgendeiner Kampagne zurück, die einfach, naja, vielleicht gar nicht so richtig den Zweck erfüllt, den es erfüllen soll. Passiert auch manchmal, aber die Kampagne ist irgendwie geil. Aber am Ende, ja, verlieben wir uns dann alle in die Kampagne als Markenmacher, aber der Zweck wird, wie gesagt, nicht erfüllt und es ist meistens einfach viel zu weit weg, wie ich finde, auch von der Realität der Menschen. Und das macht, oder das ist beim ADAC eben nicht passiert, sondern sie haben eine total simple Mechanik gefunden und gleichzeitig dann schon ein Kreativitätskonzept gefunden, was einfach gut zu der Situation zur Marke passt. Und zwar, sie wollen Mitglieder gewinnen und haben dann gesagt, die Kampagne steht unter dem Leitspruch Willkommen im Club. Und das ist so wunderbar mehrdeutig, weil sie zeigen in der Kampagne einfach, ja, Cases oder Momente, wo die Menschen ein Problem haben. Sie sind ausgeschlossen, ihr Auto fährt nicht, sie sind im Urlaub, haben einen Unfall. Also diese klassischen Cases, die jeder vom ADAC kennt, warum man den ADAC natürlich auch liebt und schätzt und kennt und so weiter. Und haben dann gesagt, ja, ist dir das auch schon mal passiert? Willkommen im Club. Und das Mehrdeutige daran ist ja obviously, dass es darum geht, zu sagen, willkommen im Club. Dir ist das, oder das ist schon vielen passiert und dir ist es jetzt halt auch passiert. Und natürlich willkommen im Club, komm zu uns als Mitglied. Das ist eine große Mitgliedergewinnungskampagne. Den Zweck so wunderbar einfach umgesetzt und dann mit so einer schönen Kreativitätsmechanik sozusagen, ja, die wirklich kreativ ist, ja, weil man muss natürlich erstmal drauf kommen, willkommen im Club, dass das so zweideutig ist, schon auch eine kleine Leistung von der Agentur, aber es kann einfach so einfach sein und es muss nicht immer die riesengroße Mega-Kreativitätskampagne sein, die mehr Schein als Sein ist, sondern es ist ganz, ganz einfach auf den Zweck fokussiert und dann gleichzeitig doch irgendwie mit einer kreativen Mechanik garniert. Von daher für mich das auch eine gute Nachricht der Woche, dass es so einfache und effektive Markenführung noch gibt.
Die Marketing-Themen der Woche.
Und nicht immer einfach ist es, wenn es um digitale Anwendungen geht, weil der nächste Autobauer, nämlich Mercedes, ist wieder mit so einem 2D-Logo aufgefallen. Das wurde aber relativ klammheimlich gemacht, was ganz gut ist. Das heißt, es gab so keine großen Presseberichte, Mercedes verändert jetzt sein Logo oder ähnliches, sondern sie haben einfach ein 2D, also ein Flat-Design entwickelt. Ich bleibe dabei, dieses Flat-Design, dieses 2D-Design kann mir eigentlich niemand außerhalb der Grafik so richtig wunderbar erklären. Und selbst, ich glaube, Marketeers können das teilweise nicht erklären. Manchmal habe ich den Eindruck, man folgt da irgendwie so einem Trend, ohne so richtig zu wissen, warum man das eigentlich macht. Bei Mercedes, muss man dazu sagen, haben sie ein Argument geliefert, nämlich, dass sie über 20 verschiedene Anwendungstypen an Logos bisher hatten und deswegen gesagt haben, das Flat-Design kann anscheinend so ein bisschen diese Vereinfachung da reinbringen. Das ist für mich irgendwie eine operative, nachvollziehbare Argumentation, die auch sehr, sehr nah an dem Team einfach dran ist und dadurch, dass man es ja auch nicht so hart zelebriert hat oder groß an die Glocke gegangen hat, wir machen ein neues Logo, finde ich dann schon, dass es irgendwie ganz gut argumentiert ist. Aber, das will ich jetzt nochmal sagen, also Mercedes hat nichts großartig am Logo gemacht, gemacht. Man kennt nach wie vor das wunderbare Chrom-Design, ne, dieses mit den Farbverläufen, und das wird auch weiterhin auf allen Autos und auf den entscheidenden architektonischen Produkten auch weiterhin zu sehen sein. Aber in digital und teilweise auch im Print wird eben dieses Flat-Design stärker eingesetzt, und dementsprechend hat eigentlich Mercedes nicht unbedingt was am Logo gemacht, sondern einfach einen weiteren Logotypus eingeführt, um einfach ja auf gewissen Anwendungsmöglichkeiten etwas einfacher daher zu sein. Die zweite spannende Geschichte in dieser Woche, fand ich, war No Lemonade von True Fruits. True Fruits, ja, der geliebte oder zumindest polarisierende Smoothie-Hersteller. Ja, also polarisiert ja oftmals mit seinem Marketing, und ist ja auch wirklich so, dass sie kein Blatt vor den Mund nehmen. Auch gerade die Gründer zum Beispiel, die auch auf LinkedIn sehr aktiv sind und wirklich genau so schreiben, wie man es vielleicht auch von ihnen erwarten würde. Also da wird kein Blatt vor den Mund genommen. Da wird nicht irgendwie toll in Floskeln geredet, sondern da wird gerade rausgeredet, so wie man halt denkt, wie man ist und so weiter. Und wie man auch reden möchte. Und jetzt haben sie ein neues Produkt, eine Markendehnung vorgenommen. Es gibt nämlich jetzt ein Produkt, das sich No Lemonade nennt. Und das ist eben die Markendehnung von True Fruits. Das Spannende daran ist, wie das Produkt schon sagt, es ist eben keine direkte Limonade, weil es hat zum Beispiel keine Kohlensäure. Wenn man es ganz einfach erklären will, und um ehrlich zu sein, so richtig einfach wurde es mir nicht erklärt, komme ich später noch dazu. Aber ich habe es mir irgendwo gelesen, da geht es eigentlich nur darum, dass man sagt, wirklich die hochwertigen Früchte, die man von True Fruits eben kennt, sozusagen mit stillem Wasser vermischt oder verdünnt, so kann man es sich vorstellen, aber eben dadurch etwas erfrischender als vielleicht so ein dickflüssiger Smoothie und dementsprechend vielleicht so ein bisschen in dieser Limonadenkategorie. Und jetzt war mein erstes Gefühl natürlich, oh, brauche ich jetzt noch eine Limonade? Ist das eine richtige Markendehnung und so weiter? Aber auf den zweiten, dritten, vierten Blick bin ich so richtiger Fan von dieser Kategorieeinführung bzw. von dieser Markendehnung geworden. Und das liegt daran, erstens an der Art der Einführung. Man führt dieses neue Produkt wirklich auf die typische Tonalität ein, wie man das von True Fruits kennt. Also keine Floskeln, kein Standardgelaber. Es sind so, ja, wirre Sprüche, so wirre Worte und Sätze, wo man immer so denkt, was wollen die uns eigentlich sagen? Weil die eben sagen, ja, wir lassen uns nicht in eine Schublade packen. Und dementsprechend ist es eben keine Limonade, sondern eine No Lemonade. Und das ist mal das eine, sozusagen die Art und Weise der Einführung, dass die einfach sehr tonalitätstreu ist. Aber das andere finde ich, was ganz smart gelöst ist, du musst bei solch einer Produktdehnung oder Markendehnung, bei so einer Produktneuanführung, musst du den Leuten natürlich ganz klar sagen, was es denn eigentlich ist. Und dadurch, dass es diese Kategorie so richtig noch nicht gibt oder vielleicht auch noch nicht so richtig in sexy gibt, haben sie den Menschen eigentlich gesagt, was es ist, und um ihnen gleichzeitig zu erklären, was es auch nicht ist. Und das heißt, sie fahren sozusagen, wenn man so will, Trittbrettfahrer oder sind Trittbrettfahrer, was das Thema Limonade angeht, weil sie sagen ja, wir sind No Lemonade, das heißt, Lemonade bleibt in deinem Kopf, und du denkst, okay, das hat also den gleichen Erfrischungsimpuls wie eine Limonade. Gleichzeitig sage ich aber, es ist keine Limonade. Also es klingt total widersprüchlich und wirr, ist aber in den Köpfen am Ende total klar, werdet ihr selber merken, weil wie gesagt, du merkst, es handelt sich also um ein Erfrischungsgetränk, ähnlich einer Limonade, aber irgendwas ist daran anders. Und das schaffen sie sozusagen in diesem einen Satz oder in diesem Naming eben zu sagen, also nochmal, es ist irgendwie ein Erfrischungsgetränk in Richtung Limonade, aber es hat etwas anderes in sich. Und das andere ist eben die hochwertigen Zutaten. Also es sind weiterhin Früchte, es ist Früchte fokussiert und passt dadurch natürlich auch wunderbar zur Marke weiterhin. Und das Entscheidende ist auch, es sind keine Zusatzstoffe drin, wie man das halt von Limonaden und so weiter halt viel kennt. Es ist auch relativ wenig Zucker drin und so weiter. Und dementsprechend bleibt man sich in mehrerer Hinsicht oder vielerlei Hinsicht einfach treu und macht, wie gesagt, dieses Trittbrettfahren beim Thema Limonade. Und das finde ich sehr, sehr schlau, dass sie, wie gesagt, so auf der einen Seite sagen, was es ist und gleichzeitig auch irgendwie einen Hinweis geben, dass es auch das nicht ist. Und was jetzt noch völlig unklar ist, muss ich ja dazu sagen, ist aber, naja, gibt es vielleicht einen Kannibalisierungseffekt, weil das Spannende, und das ist Fluch und Segen zugleich, das Produkt No Lemonade wird auch neben den Smoothies im Kühlregal stehen, weil es muss gekühlt werden. Das ist natürlich ein Riesenunterschied zu den anderen Limonaden, die wir halt kennen. Das heißt also, du wirst nicht neben Coca-Cola und Co. eben stehen. Aber das ist sozusagen, wenn man so will, Fluch und Segen. Aber das kann eben dazu führen, dass man auf der einen Seite eine gewisse Kannibalisierung hat, weil wenn du neben Smoothie stehst und vor dem No Lemonade stehst, ist die Frage, kaufst du beide Flaschen? Gleichzeitig kann es aber natürlich einen tollen Cross-Selling-Effekt haben, weil vielleicht gab es bisher Leute, die noch keinen Smoothie getrunken haben, aber sagen, bei No Lemonade finde ich ein bisschen schöner, nicht so dickflüssig, ein bisschen frischer und so weiter. Da greife ich hin und vielleicht komme ich ja dann ein bisschen auf den Geschmack von True Fruits. Das heißt also, ich gehe auch in Richtung Smoothies. Also dieser Effekt wird total spannend sein und gilt es auf jeden Fall zu beobachten. Rein markendehnungstechnisch, die Taktik, die Strategie, finde ich, wie ich ja vorher schon gesagt habe, ist das definitiv ein wunderbares Best Practice, weil es in so vielen kleinen Nuancen sehr, sehr gut durchdacht ist.
Der Aufreger der Woche.
Und das war schon ein Aufreger, würde ich sagen, weil Stellantis hat 400 Mitarbeitende entlassen. Und sofern vielleicht noch nicht Riesenaufreger, weil ja, passiert ja aktuell gerade viele Kündigungen und so weiter. Das Interessante und gleichzeitig, durchaus kritische, zynische, überraschende, also man muss fast schon lachen, weil es so unglaublich ist auf eine gewisse Art und Weise war. Stellantis hat 400 Mitarbeitenden vorher informiert, ihr habt einen Pflicht-Homeoffice-Tag. Das heißt, ihr müsst ins Homeoffice gehen, weil dort es irgendwie effektiver ein Meeting, das eben online stattfinden soll, eben dann effektiver stattfinden wird. Dementsprechend haben sie also erstmal diesen 400 Leuten gesagt, bitte ins Homeoffice gehen am nächsten Tag und da wird dann ein Meeting stattfinden. Dann haben sie das Meeting gestartet online. Die 400 Leute waren jetzt zu Hause, haben also alle online teilgenommen. Und da hat man ihnen in diesem Meeting gesagt, dass ihnen gekündigt wird. Und das ist mal ein dickes Ding, dass man das so klar vorbereitet hat, offensichtlich die großen Szenen nicht wollte, die Leute direkt raus haben wollte und so weiter. Das ist dann schon eine Schlagzeile wert, würde ich sagen, beziehungsweise auch einen kleinen Aufreger, dass man das sozusagen so abgekartet macht und die Leute irgendwie von einem Vorwand wegschickt oder ins Homeoffice schickt, online dann ein Meeting macht und ihnen dann sagt, dass sie jetzt bitte gehen dürfen. Kein Aufreger, aber ein Lacher ist unser Abschlussfundstück. Und das ist auch ein schönes Beispiel für Konsistenz und Einfachheit und dieses Simple heutzutage, weil seit 10 Jahren macht Haribo den einen und den gleichen Spot halt immer in einer unterschiedlichen Machart, mal von einem anderen Regisseur, jetzt ist der Stromberg-Regisseur zum Beispiel dran und immer ja natürlich mit anderen Protagonisten. Diesmal sind es 2 Polizisten, die im Auto sitzen vor einer Radarfalle oder hinter einer Radarfalle und natürlich Haribo-Produkte essen. Und was passiert bei den Haribo-Produkten und Werbungen die letzten 10 Jahre? Genau, die Erwachsenen reden mit Kinderstimmen und reden auch über lustige Sachen. Genau wie Kinder das eben tun. Und das ist, wie ich finde, immer noch eine der wirkungsvollsten und schönsten und klarsten Mechaniken, die es in der Markenführung für Marken eben einfach gibt, was so Kampagnen und Kommunikation angeht. Nämlich einfach zu sagen, ja, Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Und das zu übersetzen in diese kleine Mechanik, nämlich zu zeigen, naja, die Erwachsenen sind auch manchmal noch Kinder, wenn sie dann Haribo und so weiter essen. Und gleichzeitig dadurch zu vermitteln, klar, Haribo ist auch für Kinder, ist so eine wunderbar einfache Mechanik und es ist einfach schön, dass Haribo da sich einfach treu bleibt und seit 10 Jahren die ein und die gleiche Mechanik sozusagen nutzt. Deswegen auch hier eine kleine Lanze für das Thema Konsistenz, Nachhaltigkeit und Langfristigkeit. Und ich hoffe einfach, Haribo macht das auch die nächsten, was weiß ich, nochmal mindestens 10 Jahre weiter, weil es einfach so schön ist. Und jetzt würde ich sagen, wünsche ich euch ein wunderbares, langes Osterwochenende mit vielen verschiedenen Süßwaren, No Lemonades und so weiter. Habt eine gute Zeit und dementsprechend ein schönes, langes Wochenende. Macht's gut, bis dann. Ciao.